Radio 1, live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
Wir kommen jetzt zu Heinrich Schliemann. Der war Kaufmann, der war Millionär, der war Abenteurer und gilt als der Mann, der Troja entdeckt hat. Stimmt vielleicht nicht so zu 100%, was aber auf jeden Fall stimmt. Schliemann war ein begnadeter Selbstdarsteller und er war auch ein ziemlich, ja man kann wirklich sagen, rabiater Archäologe, der an die Bücher Homers geglaubt hat, wie andere an den Wetterbericht. Der Schriftsteller Gregor Sander, der hat aus diesem erstaunlichen Leben einen richtig tollen Roman gemacht, über Größenwahn, über Heimat und auch über eine große alte Liebe namens Minna. Troja, später Nachmittag heißt dieser Roman und Gregor Sander ist jetzt unser Gast. Herzlich willkommen. Wie schön, nimm Platz. Also Gregor, wir kennen uns ja auch schon so 1 bis 2 Wochen, aber ich habe, glaube ich, dich nie gefragt. Also klar, du kommst aus diesem Beritt, du bist in Schwerin aufgewachsen, also ganz in der Nähe von da, wo ja auch Schliemann aufgewachsen ist. Aber warum eigentlich Schliemann? Wo kam diese ganz, ganz erste Initialzündung her?
Ich wusste, dass Christopher Nolan die Odyssee 2026 ja, in die Kinos bringen wird. Und da habe ich mir überlegt, was könnte ich da... Wie konnte ich da mitfahren?
Aber
im Fahrwasser?
Jetzt mal ohne Flachs, bist du als Kind in irgendeiner Weise schon mit Schliemann
ja,
in Kontakt gekommen?
Absolut. Also ja? In Mecklenburg, die sind schon sehr stolz auf ihren Heini. Und der ist in Ankershagen in Neubuko geboren, zwischen Wismar und Rostock und in Ankershagen in der Nähe von Neustrelitz aufgewachsen. Und ich habe schon als Kind von dem gehört, ohne wirklich zu... Ich wusste, das ist wichtig, aber ich hatte keine Ahnung, was der gemacht hat. Und da stand so ein Denkmal vor der Schule und die Schüler haben das bei Prüfungen immer umgedreht.
Wirklich?
Mhm, damit er nicht sieht, wie sie betrügen. Und das war so die erste Geschichte, die hat mir meine Mutter erzählt.
Okay.
Eine sehr schöne Schliemann-Geschichte. Mhm. Und dann später, klar, habe ich dann Troja und so weiter alles erfahren und... Mich als Schriftsteller hat das natürlich auch sehr gefallen, dass jemand ein fast 3000 Jahre altes Buch so ernst nimmt und quasi Homer als Autofiktion liest und sagt, da steht's doch drin. Was stellt ihr euch alle so an?
Aber was ich inzwischen ja doch auch, also was ich so hinlänglich rumgesprochen hat, dass Schliemann, habe ich ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, ein extrem guter Selbstdarsteller war. Du hast auch irgendwo mal so schön beschrieben, der wäre heute wahrscheinlich Influencer und auf irgendwelchen TikTok-Kanälen unterwegs. Aber es war eben auch einer, der es mit der Wahrheit jetzt nicht immer so ganz genau genommen hat. Du hättest jetzt auch einen Roman schreiben können, in dem er komplett demontiert wird. Aber du bist ja sehr, sehr gnädig mit ihm. Also du nimmst ihm seine Erfindung eigentlich überhaupt nicht übel. Warum bist du eigentlich so nachsichtig mit ihm?
Ich meine, was Besseres kann dir als Schriftsteller ja nicht passieren, als eine Figur zu haben, die es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Weil ich bin, ja, ich schreibe Romane, das sind keine Sachbücher. Und dadurch hat er für mich auch immer so Türen aufgemacht, wo ich dann noch mal gucken konnte, ob dahinter nicht noch eine Tür ist, die ich aufmachen kann. Also wir haben beide so rumgeschummelt. Und wobei ich sagen muss, das Leben von ihm war schon so aufregend. Und da stimmt schon auch ein ganz großer Teil von dem, was ich da in dem Roman beschrieben habe. Bei manchen Sachen fragt man sich wirklich, habe auch ich mich immer wieder, also er hält zum Beispiel mal, als eins seiner Kinder getauft wird, hält er das Thermometer ins Taufbecken und die ganze Taufe ist quasi im Eimer, weil der Bischof sagt, dass jetzt das Taufwasser ist entweiht.
Und bei den Kindern musst du auch noch mal kurz schildern,
genau.
Wie heißen die?
Das sind die seiner, er hat eine russische Frau,
ja.
Und dann hatte er später eine griechische Frau und bei der griechischen Frau, die Kinder hießen Andromache und Agamemnon.
Kann man Schliemann. Doch mal machen.
Kann man machen. Ein Kind von den Hellenen, Agamemnon, und eins aus der Stadt Troja, Andromache.
Ja, also auf jeden Fall eine sehr schöne Vorlage für dich, um dann auch eben, wie du sagst, bewusst auch weiter so ein bisschen hier und da weiter zu spinnen. Aber was man wirklich weiß, er muss wirklich in ärmsten Verhältnissen aufgewachsen sein. Der Vater war ein richtig mieser Schläger, hatte einen, ja, war einfach ein Trinker, interessanterweise gleichzeitig auch noch Pfarrer.
Genau.
Und Schliemann hatte aber ein irres Sprachtalent.
Ja.
Es heißt, er habe 20 Sprachen auch richtig gut gekonnt.
Mhm. Genau, also er konnte zum Beispiel Arabisch lesen auch. Also nicht nur sprechen, sondern lesen. Und es ist eigentlich nicht, er hat natürlich auch versucht, dadurch, dass ihm das so leicht fiel, hat manchmal nur 6 Wochen für eine Sprache gebraucht. Und hat natürlich auch versucht, das zu verkaufen. Er wollte die Schliemannsche Sprachschule quasi sich patentieren lassen. Das Problem war, dass außer ihm hat es niemand begriffen.
Es also das war nicht so dieses Buch unters Kopfkissen legen, schlafen.
Nee, also meistens hat er eine Seite auswendig gelernt und danach hat er dann ein bisschen Vokabeln gelernt und danach hat er mit einem Muttersprachler, Muttersprachlerin mehrere Tage und Wochen gesprochen und dann hat er das drauf.
Wahnsinn. Also was man auch sagen muss, der war einfach ein knallharter Weltbürger. Also dieses Leben führt von Ankershagen über Amsterdam, St. Petersburg, Kalifornien, Panama bis eben nach Griechenland und dann eben Troja. Und das Besondere ist, dass du, wie auch in deinen Büchern davor, viele dieser Stationen selbst abgereist bist. Wo genau warst du überall für das Buch?
Also ich habe eben mit Ithaka angefangen und dann war ich natürlich in Troja und Mykene und dann war ich in Athen. In seiner Villa, heute das Numismatische Museum, ganz toller Bau. Und dann bin ich durch Panama auch gelaufen und habe versucht, also Panama ist natürlich mit dem heutigen Panama nicht mehr zu vergleichen, das war ein Dschungel. Ne, also da war es, das konnte man nur zu Fuß, und es gab den Kanal noch nicht, man konnte das nur zu Fuß oder per Maulesel durchqueren. Und da wollte ich unbedingt ein Kapitel spielen haben in diesem Panama, aber aus dem 19. Jahrhundert Panama. Und dann, Pompeji spielt auch noch eine Rolle. Kurz vor seinem Tod war er noch in Pompeji nachweislich. Und das war für mich, also dies war ein toller Ort. Also da war ich dann zweimal hintereinander morgens um 9. Und wirklich irre toll.
Aber das genau würde mich nochmal so interessieren, dieses Verfahren. Also dann wirklich auf den Spuren so eines Mannes, der ja auch wirklich in weiten Teilen, man muss wirklich sagen, so ein Schnacker war, da diese Stationen abzureisen, bist du dann wie so eine Art Schliemann-Reenactment unterwegs. Also ich kann mir so gar nicht vorstellen, wie das, was du da gewinnst, was das für ein Gefühl ist, was ziehst du aus dieser Technik?
Ja, du musst ja davon ausgehen, dass ich tatsächlich keine Ahnung habe. Und das meine ich jetzt gar nicht ironisch, sondern es ist wirklich so. Ich verstehe nichts von Archäologie und ich verstehe nichts von Panama und ich verstehe nicht viel vom 19. Jahrhundert. Ein bisschen Geschichte habe ich mal studiert, aber das ist ja so, ich muss mir das ja irgendwie aneignen. Ich muss ja irgendwie in die Geschichte reinkommen, ich muss in ihn reinkommen. Und sinnliche Erfahrungen, also natürlich habe ich auch wahnsinnig viel gelesen. Ich habe Homer, Ilias und Odyssee zweimal gelesen. Also das war wirklich, das war harte Arbeit. Jedenfalls am Anfang kein pures Vergnügen gewesen. Später wurde es das dann tatsächlich. Und so ist es mit den sinnlichen Eindrücken auch. Ich sitze 4 Jahre an so einem Roman und dann muss das ja leben. Die Seiten müssen leben, die Geschichte muss leben. Also wie sieht's dann aus in Panama? Wer läuft da so rum? Wie riecht's? Wie schmeckt's? Und auch wenn das heutige Panama natürlich total anders aussieht als damals, hilft mir das immer ungemein.
Und man merkt es einfach, weil dieser Roman, und das muss ich wirklich an dieser Stelle sagen, sagenhaft sinnlich ist und schillernd und einfach einen mitnimmt auf diese Reisen. Gab es einen Ort, wo du sagen würdest, da bist du Schliemann möglicherweise am nächsten gekommen?
In seiner Villa, also diese prächtige Villa in Athen ist natürlich schon sehr, sehr toll gewesen. Und ja, am Ende ist es dann vielleicht doch Troja gewesen. Also diese, obwohl man da als Amateur sehr wenig sieht, da stehen sehr viele Mauern und Steine und Fundamente. Es ist nicht so wie in Pompeji, also man kann da nicht so durchlaufen und A und O sagen. Da, ne? Ich habe einen guten Freund, der mich begleitet hat, dem ich das Buch auch gewidmet habe. Peter Becker, der gräbt selber, hat selber mehrere Ausgrabungen gemacht und der hat mir bei diesen Sachen immer geholfen, weil ich habe da gestanden wie der Ochs vorm Tor.
Wir sind nach wie vor aus dem Studio 1, live im Bikini Berlin, und bei mir ist nach wie vor Gregor Sander. Der war schon mal nominiert für den Deutschen Buchpreis, seine Romane, was gewesen wäre. Also ich weiß gar nicht, einer ist toll verfilmt worden, das letzte Buch Linie auf Schalke war ein Riesenerfolg und jetzt ist sein neuer Roman Troja, später Nachmittag draußen. Nochmal einen großen Applaus bitte. Also dieser Titel, Troja, später Nachmittag, der hat mich sofort an diesen legendären Band Sommerhaus später von deiner guten Freundin Judith Herrmann erinnert. Und der gefällt mir so, weil er auch so lakonisch ist. Also der hat so überhaupt nichts Heldenhaftes. Mhm. Später Nachmittag, das ist so eine komische Nichtzeit. Später Nachmittag, das könnte auch so eine Notiz sein in einem Tagebucheintrag. Mhm. Und Tagebuchauszüge spielen wirklich auch eine große Rolle. Man weiß immer nicht so ganz genau, was sind Originalbegebenheiten? Du hast auch wirklich ein paar echte Quellen mit eingebaut, oder?
Ja, absolut, genau. Also es gibt Zitate von ihm aus Briefen, er war ein manischer Tagebuchschreiber, hat unheimlich viel. Also es gibt alleine mit dem Rudolf Virchow, mit dem großen Pathologen, mit dem war er befreundet, gibt 2 oder 3 Bände Briefe nur zwischen den beiden. Also es gab unglaublich viel Material. Und teilweise, wenn ich das gut gebrauchen konnte, habe ich auch mal einen Originalsatz von ihm mit eingebaut. Und auch der aus dem Homer, aus der Odyssee, habe ich auch mal hier und da was zitiert. Aber das ist völlig egal. Also wenn man das nicht weiß, liest man es eben einfach so rüber.
Fügt sich sagenhaft organisch alles zusammen. Und dieser Roman, vielleicht wenn wir noch mal ganz kurz auch richtig reinspringen, der beginnt extrem drastisch. Der kleine Heinrich Schliemann, der wächst also im mecklenburgischen Ankershagen mit 8 Geschwistern auf, als Sohn dieses wirklich grauenhaft gewalttätigen, trinkenden Vaters. Großer Lichtblick seiner Kindheit ist Minna Meinke, die Tochter des Gutsbesitzers. Und diese Minna, die hat es auch tatsächlich gegeben. Und im Haus von Minnas Eltern lässt du den jungen Heinrich Schliemann eigentlich auf das andere große Thema stoßen, das sein Leben prägen wird, auf Homer nämlich. Und wie alt ist Heinrich da ungefähr bei dieser Szene?
Er ist 9 in dieser Szene. Und man muss sich vorstellen, also die Mutter ist gerade gestorben an der Geburt des 9. Kindes. Und der Vater verprügelt ihn eigentlich ständig. Und das ist ständig so eine Gewalt. Er ist ziemlich verloren. Und dieser Gutsverwalter, der Vater von der Minna, der hat so ein bisschen Mitleid mit ihm und lädt ihn ein und dann lädt er ihn auch in die große Bibliothek des Schlosses ein. Sie stehen in so einer Bibliothek mit Büchern bis unter die Decke. Und er ist sowas, was er eigentlich in seinem Leben noch nie gesehen hat. Und da setze ich mal ein.
Gerne.
Gutsverwalter Meinke ging die Regale ab, blieb direkt neben der Eingangstür stehen und zog sich eine hölzerne Leiter heran. Er kletterte hinauf, griff nach einem Buch und stieg wieder hinab. Er winkte den Jungen zu sich und ließ ihn über den kühlen Einband streichen. Kalbsleder, mein Junge, eine wirklich prächtige Ausgabe, die der Herr sich da hat machen lassen. Kein Vergleich mit meiner, leider. Herr Meintke kniete nun vor ihnen und Heinrich wusste gar nicht, wohin er schauen sollte. Also senkte er seinen Blick zum Boden und sah, dass die Dielen hier so breit waren, dass seine beiden Füße nebeneinander Platz auf einem Brett hatten. Versonnen sah der Gutsverwalter in das Buch. Sein Bauch wölbte sich über dem Bund der tiefblauen Kniebundhose. Homer, mein Junge, hast du von diesem großen Manne schon mal gehört? Heinrich schüttelte den Kopf und starrte seine Zehen an. Die waren den Bürsten der Schwestern entgangen und hatten daher dunkle Ränder. Vor über 2000 Jahren hat dieser Dichter der Dichter gelebt. Was die Herren Goethe oder Hölderlin heute so schreiben, mag aller Ehren wert sein, aber das hier ist doch ein ganz anderes Format. Der Gutsverwalter setzte sich nun auch noch völlig selbstvergessen in den Schneidersitz und blickte mit einer Zärtlichkeit in das Buch, die Heinrich noch nie bei einem Mann gesehen hatte. Die Odyssee ist die Geschichte einer Reise, einer jahrelangen Reise, bis der Held endlich zu Hause ankommt, bei der geliebten Gattin Penelopea, beim Sohn Telemachos und dem treuen Volk. Er muss nicht nur das Meer bezwingen, auch Kyklopen und andere Ungeheuer, lockenden Sirenen widerstehen und die Freier töten. Es ist vielleicht das schönste Buch, das ich kenne. Und du wirst dich darin auch wiederfinden. Er legte die Hand auf eine Seite und las: Einiges wird dein Herz dir selber sagen, o Jüngling. Anderes wird dir ein Gott eingeben. Ich denke, du bist nicht ohne waltende Götter geboren oder erzogen. Er sah den vor ihm stehenden Heinrich an, der ihn in dieser Position etwas überragte. Verstehst du, was ich meine? Heinrich senkte noch einmal den Blick, aber dann hob er ihn wieder etwas und murmelte: Nein, gewiss nicht. Herr Meintke schloss leise das Buch und drückte es an seine Brust. Du bist nur der Sohn eines einfachen Pfarrers, Heinrich, und du erlebst gerade schwere Zeiten. Er hielt dem Jungen das Buch vor die Nase. Das ist natürlich kein Vergleich mit den Qualen des Odysseus. Aber einfach ist es für dich nicht, die Mutter in so jungen Jahren zu verlieren. Und dein Vater nun ja, er ist manchmal eine schwache Person. Der Junge sah ihn fragend an, sah in die blassblauen Augen des Gutsverwalters und dann auf das helle, kalbslederne Buch, das der ihm nun wieder aufgeschlagen vor die Augen hielt. In diesem Schloss hat vor etlichen Jahren Johann Heinrich Voss gelebt. Gesegnet sei sein Name. Er war ein armer, aber keineswegs einfacher Hauslehrer. Nicht so einer wie dieser Geck, der da nun neben meiner Tochter im Garten sitzt. Der spricht zwar ganz passabel Französisch, aber sein Geist ist doch weniger genial, als es ihm selber erscheint. Heinrich verstand kein Wort, hörte aber trotzdem wie gebannt weiter zu. Noch nie hatte in seinem ganzen Leben so jemand mit ihm gesprochen. Dieser Johann Heinrich Voss, der hier, wie du, in Ankershagen lebte und gebürtig war in Sommersdorf bei Waren an der Müritz. Herr Meintke hielt inne und schaute versonnen aus dem Fenster. Dann blickte er wieder Heinrich an. Er hat den ganzen Homer übersetzt. hat die deutschen Worte gefunden für diesen griechischen Dichtergott, sodass wir, das Ich und Du, ihn mit großem Genuss lesen können. In unserer schönen deutschen Sprache. Er deutete noch einmal auf den gedruckten Namen im ledernen Buch. Denk immer daran, mein Junge, nimm dir diesen Landsmann zum Vorbild. Studiere seine Arbeiten, lies den Homer und denke daran, das alles hat ein einfacher Mecklenburger Junge erreicht. Johann Heinrich Voss aus Ankershagen.
Gregor Sander liest aus Troja, später Nachmittag. Ja, und genau, die Tochter dieses Gutsverwalters, Minna Meinke, die wird dann später ja dummerweise einen anderen heiraten. Und trotzdem, also im Roman wird diese Minna Meinke, also die große, unerfüllte Liebe für Heinrich Schliemann, zu so einer Art Anker in die Mecklenburger Heimat, zu so auch wirklich einem emotionalen Halt über Jahrzehnte und über tausende Kilometer hinweg. Ja, und es gibt irgendwie x Theorien darüber, wie eng die sich jetzt wirklich waren. An der Stelle hast du, glaube ich, auch so ein bisschen was dazu erfunden, aber es liest sich ganz formidabel. Man fragt sich auch so ein bisschen, wenn er die Minna gekriegt hätte, was gewesen wäre? Also ja. Wäre ein zufriedener Schliemann überhaupt jemals nach Troja aufgebrochen?
Tja, das ist eine gute Frage. Man weiß es nicht. Sie hat wirklich auf ihn gewartet, bis sie 27 war, also nachweislich. Und das hat er, dann wurde sie von ihrem Vater einfach verheiratet, weil, wie man sagte, sie dann ein spätes Mädchen war. Und diese Liebesgeschichte zieht sich durch. Also Heinrich Schliemann hat tatsächlich in seinen Vorworten, er hat viele Bücher publiziert und kam in den Vorworten, hat er sie immer hymnisch als seine große Liebe beschrieben. Er hat sie auch finanziell später immer noch unterstützt. Er hat sie auch wirklich Geld vererbt. Also da war was. Und ich meine, ein Roman ohne eine Liebesgeschichte, was ist das für ein Roman?
Also dieser Roman hat eine ganz fantastische Liebesgeschichte. Troja, später Nachmittag von Gregor Sander. Ist erschienen bei Penguin, 320 Seiten dick und kostet 24 Euro. Und zwei Termine müssen wir unbedingt noch schnell durchsagen. Und zwar sollten Sie zufällig am Montag um 19 Uhr in Wismar sein. Da gibt es eine ganz, ganz spannende Diskussion. Darüber haben wir jetzt dummerweise gar keine Zeit mehr zu sprechen. Der Penn Berlin organisiert gerade eine riesengroße Reihe zum Thema Heimat. Und da sprichst du mit Ronen Steinke, machst du eine Publikumsdiskussion. Es geht einfach darum, was ist unsere Heimat? Genau. Wie können wir unsere Demokratie stärken? Ja. Und das ist so eine Reihe mit ganz, ganz vielen verschiedenen tollen Autoren und auch an verschiedensten Orten. Gibt es auch hier in Berlin. Und wir zwei sehen uns am 9. September um 19 Uhr zur großen Premierenfeier dieses Buches im Studio 14 der RBB Dachlounge. Ich fürchte allerdings, dass es kaum noch Karten gibt.
Aber ein ganz paar gibt es, glaube ich.
Ja, wir hoffen das.
Wenn Sie schnell.
Gregor Sander, vielen, vielen Dank.
Ich danke auch.